Ich finde Netzwerke sehr wichtig. Schau alle mal genauer hin, in welchen Netzwerken ich drinnen bin, weil es sehr viele gibt. Und das, was ich immer mehr drauf schaue, ist, welche Strukturen hat ein Netzwerk. Das, was, glaube ich, schon auch wichtig ist, ist das, dass, sag ich mal, eine gewisse Demut des Lebens gegenüber. Also im Sinne von, man muss halt anpacken und man muss halt dienen und die Dinge werden, passieren nicht von allein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Südstern Connect, dem Podcast des Netzwerks der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland. Sie alle verbindet, dass sie dort Erfahrungen sammeln und spannende Lebenswege haben, so wie Daniela Unterholzner, die aus Wien zu uns gekommen ist. Daniela Unterholzner wächst in Diesensgfrill auf 1061 Metern auf. Dort, wo es damals mehr Kühe als Menschen gibt und nur dreimal am Tag der Bus kommt, um nach unten in die Stadt zu fahren. Später dann zieht es sie hinaus, zum Studium der Geschichte und Kunstgeschichte nach Innsbruck, zum Schreiben der Diplomarbeit nach Bangkok und schließlich nach Wien, wo sie zunächst im Institut für Kulturkonzepte arbeitet und ihr Doktorat macht. Als ihre Tochter zur Welt kommt, entscheidet sie sich für einen radikalen Schritt, und zwar dorthin zu gehen, wo es wirklich wehtut. Sie fängt bei Neunerhaus an, einer Institution, die obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht und der sie heute als Geschäftsführerin vorsteht. Hallo Daniela.
Hallo, danke für die Einladung.
Daniela, wenn man sich deiner Kindheit anschaut, nachher ist eine Sache sehr präsent. Berg, 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 wie erinnerst du dich da daran zurück?
Ich erinnere mich sehr positiv zurück an eine wirklich schöne Kindheit. Ich würde es nur ergänzen durch Worte wie Blumenwiese, viele Tiere, Indianer spielen im Wald, den ganzen Nachmittag im Wald umherhirschen und Höhlen bauen. Also sehr viel Freiheit und sehr viel Möglichkeit, Fantasie zu entwickeln.
Also Höhlen bauen, so Fantasie entwickeln, voll draußen sein und so wie man es vorstellt, erst auf Nacht zum Essen dann heimzukommen.
Ja, genau, die Mama hat irgendwann so gepfiffen und man gewusst, jetzt müssen wir rennen.
Daniela, danach hat es dir ja, deswegen bist du heute auch da, vom Bergdorf hinausgezogen. Heute lebst du in Wien und zuerst hast du in Innsbruck studiert. Geschichte und Kunstgeschichte, zwei Studien, die sehr viel miteinander zitieren haben, die aber recht im Grunde ein bisschen unterschiedlich sein. Auf der einen Seite Ästhetik, auf der anderen Seite die Beschäftigung mit Geschichte. Was hat dich gereizt an die zwei Bereiche?
Ich als Kind habe schon gern gemolen und das Molen und die Beschäftigung mit dem genauen Hinschauen auf die Dinge und auch mit Ästhetik und zu schauen, wie kann man was schieren machen, aber auch irgendwann in der Oberschule dann auch, wie druckt man sich aus durch etwas, was Kunst ist. Also nicht meines war jetzt Kunst, aber was Kunst sein könnte. Das hat mich dazu veranlasst, dass mich Kunstgeschichte einfach wirklich, ich wirklich aus reinem Interesse studiert habe, weil ich einfach, ja, sehr machen wollte. Das, warum ich Geschichte dazu studiert habe, ist, weil ich aus einer Familie komme, wo es in der Kindheit allem wieder stärkere finanzielle Schwierigkeiten gegeben hat und ich einfach zu der Zeit schon gelernt gehabt habe, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen muss und dass ich aktiv sein muss, um auch etwas zu erreichen. Und ich habe mir wirklich eiskalt durchkalkuliert, dass wenn andere ein Studium haben und ich zwei Studien habe, dass ich dann vielleicht irgendeinen Vorteil am Jobmarkt habe. Und ich habe gewusst, dass Geisteswissenschaften jetzt nicht unbedingt das Studium ist, wo die ganze Welt davon wartet. Oder man im Nachhinein wahnsinnig viel Geld verdient per se. Und dementsprechend habe ich dann wirklich auch kalkulatorisch gedacht, ein nächstes Studium dazu gesucht. Und dann habe ich in der Oberschule einen unglaublich coolen Geschichtelehrer gehabt, der es ins geschafft hat, historische Ereignisse im Verlauf zu erklären und zu diskutieren. Und das ist es gegangen von bis und dann ist mir natürlich irgendwann bei der Südtiroler Geschichte angelangt und hat auch die einfach viel diskursiv gelernt. Und das war für mich etwas, wo ich allem schon neugierig war und ich wollte allem schon die Welt verstehen und ich wollte die Menschen verstehen. Und das ist das, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich möchte gerne aus der Geschichte lernen oder durch die Geschichte verstehen, warum jetzt manches so ist, wie es ist. Ich glaube, das hat man als Südtiroler ein bisschen einen Drang zu verstehen, warum ist das jetzt genau da so. Und dann war für mich Geschichte das Studium, das ich dann als zweites dazu genommen habe, das für mich genau richtig war. Und sie haben sich sehr gut ergänzt.
Südtirolerinnen und Südtiroler sind in der Welt ja oft mit der Frage konfrontiert, als was fühlst du dich eigentlich oder warum redest du jetzt Deutsch, warum redest du so. Das, glaube ich, geht ein bisschen in die Richtung, was du auch meinst, die Welt versuchen zu verstehen. Einen Vorgespräch, Daniela, hast du mir das gesagt. Und die Suche nach etwas zu verstehen und Zusammenhänge zu erkennen, hat dich auch für die Diplomarbeit an einen besonderen, nicht alltäglichen Ort geführt. Du bist nach Bangkok gegangen. Was hast du da für dich mitgenommen aus der Erfahrung?
Eine fertige Diplomarbeit, das war gut.
Schon einmal sehr wichtig.
Das ist schon mal das Wichtigste gewesen, das war das Ziel und das habe ich geschafft. Aus der Zeit in Bangkok habe ich extrem viel mitgenommen, weil ich einfach, ich war mit meinem jetzigen Mann dort, wir waren ein Jahr dort und haben an der Chulalongkorn University, also der Königlichen Universität dort studiert. Und es war eine super Zeit, wir waren 25 und in einem ganz anderen Land, mit einer ganz anderen Kultur, ganz anderen, kulturellen Codes, den man erst lernen muss und lesen lernen muss, war super spannend, weil man auch allem wieder auf sich selbst zurückgeschmissen ist und allem wieder denkt, da habe ich ja nie das verstanden, wir verstehen das jetzt andere. Aber es ist natürlich auch eine Zeit, wo man, ich finde, in die 20er Jahre ist gut, wenn man sich ausprobiert und wenn man eben auch die Freiheit hat und die Möglichkeit hat, Dinge zu machen, die dann, wo man auch mal scheitern kann oder wo mal vielleicht nicht alles so gut geht. Und es war wirklich ein cooler Rahmen von einer abgesteckter Zeit, wo man mal wirklich was ganz anderes getan hat. Und Thailand ist ein wunderbares Land. Wir sind dann noch 3 Monate gebackpackt durch China, Laos, Vietnam und Kambodscha, also quer durch Asien. Und man zehrt noch allem davon, weil das eigentlich so, ich würde nicht sagen, ich hoffe nicht einmalig, aber eine ganz besondere Zeit ist, wo man auch wirklich in dem Alter nur dann doch relativ frei ist. Man hat zwar sein Studium, man will das fertig machen, man hat einen Druck in dem, aber man hat halt noch nicht die Kinder, man hat so eine gewisse Verpflichtung, man hat vielleicht noch nicht Eltern, die Pflegebedarf sein oder so, man hat halt gewisse Verpflichtungen, die danach in Alltag strukturieren, noch nicht da. Und ich finde es, für mich sehr wichtig, dass wir die Zeit auch genutzt haben.
Und da ist wahrscheinlich besonderer Wert auch noch der, dass du mit sehr viel Eigenleistung dir das ja ermöglicht hast, wie du davor schon erzählt hast und wo man sicher danach noch einmal drauf zurückkommt. Jetzt kommt man aus Bangkok nach Innsbruck zurück und wahrscheinlich ist die Stadt dann zu klein, oder? Und der nächste Schritt ist.
Ja, es war total freakig. Also es war wirklich, man ist da ins geliebt, also ich habe mich unglaublich gefreut, wieder zurückzukommen, alles sauber, keine Kakerlaken, also eine Woche lang alles geputzt da, nachdem wir da so lange drüben waren. Aber wir sind dann eben zurück nach Innsbruck und nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, jetzt wird es mir zu klein. Dann war die Frage eben, habe ich mein Studium fertig gehabt, zurück nach Südtirol, war mir ganz kurz im Kopf. Aber ich habe einfach gemerkt, da geht sich einfach dann, hast sich nach Bangkok einfach nicht ausgegangen. Und dann war einfach Wien eine der Möglichkeiten.
Bei Wien heißt es ja allem, Wien liebt man oder Wien hasst man. Bei dir war es, glaube ich, der Anfang nicht ganz so leicht, aber mittlerweile ist es eine große Liebe geworden, oder?
Ja, also ich habe mich unglaublich schwer getan in Wien am Anfang. Also das, kulturell einfach wahnsinnig schwer getan, indem dass man auch da Codes kennen muss und wissen muss, wie man sich wie verhaltet. Und das sind ganz andere Codes wie in Südtirol, von dem, wie man sich in ein Kaffeehaus bestellt, wie man sich verhaltet, welche Worte man verwendet, dass man nicht reingeht und den Tisch einfach umarschiert, wenn man mehr Leute sein, sondern dass man erwartet, wo man hinsitzen darf.
Selber auch die Südtiroler Herangehensweise.
Die Südtiroler Herangehensweise, da mal einfach den Tisch verschieben, ja, sozusagen, ja. Du mich rein, passt das eh. In Wien wartest du halt trotzdem, weil wenn du da den Tisch verschiebst, dann kommt man da und sagt, nein, sicher nicht. Und das ist ein riesen kultureller Fauxpas. Aber es ist mir auch, ich weiß, so eine Geschichte war für mich wirklich ganz prägend, wo ich wirklich so einen Unterschied merke. Und ich finde, in Südtirol ist es so, dass du oft so im Alltag so nette Momente hast, die jetzt gar nichts Großes bedeuten, aber sie sind so nette Momente, wo keine Ahnung, man geht zum Tanken und daneben steigt auch jemand aus und man sagt irgendwas zum Wetter oder man schreit sich irgendwas zu oder irgend sowas. Ein netter Moment, wo jetzt einfach irgendeinen Kontakt hast mit der Person, und das ist in der Großstadt grundsätzlich weniger und in Wien ist es vielleicht noch ein bisschen weniger. Und ich weiß nicht, ganz am Anfang bin ich da durch die Straßen von Wien durchgegangen. In Südtirol ist es ja so, dass man, wenn jemand schöne Blumen hat oder einen Garten, dann bleibst du vielleicht in der wasserten Grotte, dann bleibst du vielleicht stehen und redest über irgendwas. Und ich bin da durch Wien gegangen und die hat die und dann hat den ersten oder zweiten Stock oben Blumen gegossen und hat wunderschöne Blumen gehabt und die haben aufgeschrien, wie schöne Blumen sein. Und sie hat mir fast einen Schuh angeschmissen, weil sie gemeint hat, dass sie gemeint hat, was ich da unten tue. Aber es war wirklich so für mich Zeichen, dass ich mich kulturell halt einfach wirklich gerade Fehlverhalten habe und dass ich das wirklich auch lernen muss. Und jetzt, ich meine, bin ich so lange draußen, jetzt kenne ich die Codes, aber es ist schon einem wieder lustig, wenn ich einer komme, dass ich mir denke, ah ja, stimmt, so ist das, aha, so. Also ich merke, ich bin jetzt so lange schon weg.
Dass nicht die Leute da sagen, die Daniela ist so zurückhaltend geworden, oder?
Ja, da ist man eher mal so ein bisschen touchy, also da wärst du eher mal so ungegriffen oder so. Also das merke ich auch, dass ich das gar nicht gewöhnt bin, dass auch, keine Ahnung, in durchwegs professionelle Kontexte da auch Männer oder Männer der älteren Generation durchwegs einmal dann die Frau da so ein bisschen so benarmt dahergreifen und so. Und die denkt man schon, okay. Weil man denkt, nein, passt, das ist Kultur, alles, das muss ich anders lesen. Sowas würde mir in Wien nie passieren. Also da greift man sicher niemand zu den Arm oder so. Das ist ein No-Go. Und das sind einfach noch, aber das ist im ländlichen Bereich grundsätzlich anders. Da ist es aber auch so, dass die Frauen anders miteinander umgehen, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen sind da viel zutraulicher, sage ich mal. Und es ist halt eine körperlichere Kultur. Ja.
Praktisch war es am Anfang, glaube ich, auch nicht schwierig wegen der kulturellen Dinge, die unterschiedlich waren, sondern auch wirklich das zu finden, was du dann gewählt hast, die so eine gewisse Anstrengung aufbringt zu müssen, ist dir ja nicht neu. Also das hat es allem wiedergegeben bei dir in deinem Lebensweg. Wenn du auch erzählst, dass du gelernt hast, es kann finanzielle Schwierigkeiten geben, man muss auf eigenen Beinen stehen, 2 Studien ist besser als 1, sie haben einen Vorteil. Das sind ja sehr reife Gedanken, die viele andere, die studieren, in dem Alter sicherlich nicht haben. Du hast mir auch erzählt, du hast ja eben nicht gekannt, in irgendeiner fancy Galerie in London oder Berlin ein unbezahltes Praktikum machen für 2-3 Monate, was sich natürlich im Lebenslauf top liest, sondern du hast als Nanny gearbeitet, sogar einmal hinter der Wurstdecke. Wenn du mit dem heutigen Blick auf das zurückschaust, hat sich das für dich sogar als Vorteil erwiesen?
Mhm. Ich mag noch zu dem davor was zurücksagen, weil es hat jetzt so geklungen, wie wenn das allem total okay ist. Ich finde das auch im ländlichen Bereich ein gebührender Abstand, wenn es womöglich dem Gegenüber unangenehm ist, gelernt werden muss. Also um selbst klarzustellen, das finde ich da schon ganz wichtig und da was man hier, wo für jemanden eine Grenze ist und Grenzen sein zu respektieren, damit das einfach sozusagen, das hat jetzt davor ein bisschen lässiger geklungen, wie es dann auch sein kann.
Vielleicht können wir auf Sendung ganz kurz ein, dass man es noch besser versteht. Du meinst jetzt nicht, wenn du informell mit Leuten dort zusammenkommst und jemand klopft einmal
alles gut.
Genau, du meinst jetzt, dass oft vielleicht Kontexte. Im ländlichen Bereich ist manchmal auch Grenzen.
Grundsätzlich, ich glaube, das ist einfach eine sehr heikle Diskussion, die sehr emotionalisiert. Grundsätzlich das Thema, was darf wer und was ist die eigene Wahrnehmung und wie erkenne ich Grenzen des Gegenübers. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die geführt werden muss und wo es einfach ganz viel darum geht, das Gegenüber einfach ernst zu nehmen und hinzuschauen und da Empathie und eine Wahrnehmung zu entwickeln, was okay ist, was nicht okay ist. Und dann gibt es Dinge, die sind grundsätzlich nicht okay. Aber das ist etwas, was viel in den Medien diskutiert wird und oft durchwegs dann einmal sehr emotionalisiert im Einzelnen. Und deswegen wollte ich das jetzt davor nicht einfach so stehen lassen mit, ja, wenn es die Kultur hergibt, dann ist eh easy. Sondern ich finde, da sind Kulturen unterschiedlich und nichtsdestotrotz gibt es auch Unterschiede innerhalb von Kulturräumen, unterschiedliche Wahrnehmungen, die zu respektieren und ernst zu nehmen sein. Um das ist mir jetzt gegangen, das nochmal in einen anderen Kontext zu stellen.
Dann kommen wir noch einmal zurück auf die Frage der Anstrengung, also dass man sich anstrengen muss, um zu etwas zu kommen im Leben, was du früher gemerkt hast, wie ich eben gesagt habe, zwei Studien zu machen, nicht das unbezahlte Praktikum in der tollen Galerie in London oder Berlin machen zu können, sondern eben harte Jobs zum Geld verdienen, als Babysitterin arbeiten, hinter der Wurststecke. Wenn du aber heim zurückschaust, Daniela, ist das sogar ein Vorteil für dich geworden, dass du eben gemisst hast, manchmal kämpfen?
Ja, definitiv. Also die Welt hat sich auch verändert, seitdem ich studiert habe. Aber das, was sich, glaube ich, schon durchzieht, ist, dass ich jetzt, ich kann jetzt live für mich persönlich reden, ich sehr viel gelernt habe, auch mit Frustration umzugehen. Und Lösungen zu finden für Probleme, die anfangs nicht lösbar sein. Und einmal auch irgendwo anzufangen und ins Tieren zu kommen, weil man einmal gerade nicht weiter weiß oder nicht eben die Lösung weiß oder nicht den nächsten Schritt kennt. Und daraus ergibt sich das Nächste und das Nächste, also das Aktivsein. Und das sind Dinge, wo ich für mich sagen kann, die haben mich gut weitergebracht. Und ich glaube auch, dass das Leben spielt seine Spiele mit dir sozusagen, also im Sinne von jeder von uns, und es ist ganz egal, woher wir kämen und welchen Hintergrund und Kontext wir haben, haben in unserem Leben Krisen, haben in unserem Leben herausfordernde Situationen, und die Frage ist allem, wie resilient gehe ich mit den Krisen um, also wie kann ich Kraft schöpfen in einer schwierigen Situation? Wie schaffe ich es, eben ins Tieren wieder reinzukommen, in eine positive Grundhaltung wieder reinzukommen, wenn ja eigentlich gerade da vieles negativ ist? Und genau das sind die Dinge, die es mich schon gelernt hat oder die ich gelernt habe dort. Das kann natürlich auch mal sein, dass mit einer fancy Galerie und so andere, das, was glaube ich schon auch wichtig ist, ist das, dass sag ich mal, eine gewisse Demut des Lebens gegenüber. Also im Sinne von, man muss halt anpacken und man muss halt dienen und die Dinge passieren nicht von allein. Und klar ist dann in gewisse Positionen und im Arbeiten irgendwann klar, welche Funktion habe ich, welche Verantwortung kann ich, Rollen, Verantwortungsklarheit eben, aber nichtsdestotrotz gibt es auch in Organisationen krisige, schwierige Momente, und dann heißt es auch, desto weiter man oben ist in der Hierarchielinie, das heißt für alle dann anpacken und da sein und Krise managen, und auch das habe ich dort viel gelernt.
Und eben Wachstum durch Krise, oder das Schlagwörter, was man allem so hört, aber die haben auch viel Wahres in sich.
Ja, eben die sogenannte Resilienz, also das Thema, wie schaffe ich es in Situationen, wo es mir eigentlich im Boden unter die Füße wegzieht und ich eigentlich mir denke, ich bin so ein bisschen auf eine Hängematte stehe ich gerade oder auf einem Wasserbett oder so, wie schaffe ich es denn noch, klar zu haben, wo sind meine zwei Standbeine und wie stehe ich auf dem, was den Untergrund, der ganz wackelig ist, auch stabil, und wie mache ich den nächsten Schritt oder wo hebe ich mich gerade fest und wo sind die Momente, wo ich einfach merke, ich kann auch die Sicherheit in einem selbst, dass da Kraft drinnen ist. Und das ist etwas, was ich glaube, dass man erlernt. Ich muss aber auch sagen, das ist mir schon meine Mama ist jemand, der auch sehr viel Kraft in sich allem schon getragen hat. Der hat da ins Kinder durchgetragen. Und der hat in so allem vermittelt, dass wir alles lernen und dienen können, was wir uns in den Kopf setzen. Und dadurch habe ich auch in meinem Leben allem wieder so in meinen Positionen umgenommen, wo vielleicht andere oder Sachen gemacht, wo vielleicht andere gesagt hätten, das traue ich mir jetzt nicht zu. Also es gibt jetzt relativ wenig, was ich mir nicht zutraue. Mhm. Ich weiß dann halt, dass es hart wird, dass ich lernen muss, dass ich Energie dafür brauche. Und jetzt inzwischen bin ich dann doch auch schon beruflich in einer Position und in einem Alter, wo ich nicht alles mache, sondern mir halt auch überlege, was ich machen will. Indem, dass es auch Möglichkeiten gibt, jetzt nicht auszuwählen, aber es bewusster zu gestalten. Aber grundsätzlich ist es Bewusstsein da, dass ich auch andere Sachen machen könnte.
Du hast schon einfach so ein Grundvertrauen in dir selbst, ja, oder tragst du? Und das wird ja ganz oft in der Kindheit geprägt. Genau. Und daher kommt das. Daniela, in Wien, wo du angefangen hast, hast du ja noch nicht ein Netzwerk gehabt. Nicht? Also in Innsbruck hast du dir das sicher aufgebaut. Und dann kommt man in eine neue Stadt und muss ein neues Netzwerk sich wieder schaffen. Südstern ist auch ein Netzwerk, natürlich ein anderes, aber ist auch eins. Wie findest du den Netzwerkgedanken?
Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Südstern ist auch ein Netzwerk, natürlich ein anderes, aber ist auch eins. Wie findest du den Netzwerkgedanken?
Mhm. Ich finde Netzwerke sehr wichtig. Schau alleweil genauer hin, in welchen Netzwerken ich drinnen bin, weil es sehr viele gibt. Und das, was ich immer mehr drauf schaue, ist, welche Strukturen hat ein Netzwerk und ist es strukturiert aufgebaut und gibt es auch Möglichkeiten, auch durch das, dass man nicht ewig viele Zeitressourcen hat, auch das Netzwerk zu pflegen oder eben je nachdem, was man bewirken möchte, in die Richtung zu wirken. Das heißt, Südstern ist für mich ein Netzwerk, wo ich merke, da gibt es Strukturen im Hintergrund, die sehr klar sein, da gibt es auch Strategie im Hintergrund. Also da merke ich einfach, da werde ich einem wieder umgesprochen, da kommt einem wieder was ich dann auch interessant finde. Also da wird einiges getan und wo ich schon auch gemerkt habe, also ich glaube, gerade Südstern ist, glaube ich, es war nicht allem bewusst, aber dadurch, dass man dadurch Leute kennenlernt, die dann auch in Südtirol verankert sind oder eben Leute in Südtirol, die gezielt über die Grenzen ausschauen, gibt es mir die Möglichkeit auch in Südtirol dennoch ein Standbein zu hoben oder einmal dort zu sein und mitzukriegen, was tut sich daheim. Und das ist für mich etwas extrem Wertvolles, weil ich das aber auch unbedingt will. Also mir ist das sehr, sehr wichtig. Ansonsten bin ich in einigen Netzwerken drinnen, aber wie gesagt, ich eigentlich bewusst gestalten tue drei Netzwerke, wo ich drinnen bin, wo ich einfach weiß, die sind wichtig und die sind aber alles berufliche Netzwerke jetzt, der wirklich mit dem Immobilienbereich, Wohnungslosenbereich zu dir noch.
Du bist dann in Wien ja zuerst im Institut für Kulturkonzepte gekommen. Gerade hast du ja ein bisschen erzählt, das Selbstvertrauen, das Grundvertrauen in dir hat dich sicher auch in dem Bereich geführt, weil es gar nicht lang gedauert hat und dann warst du schon stellvertretende Direktorin dort. Als deine Tochter aber geboren worden ist, Daniela, ist irgendwas passiert bei dir? Also du hast mir mal erzählt, du hast sie dann so angeschaut, wie sie da so gelegen ist und für die war klar, dass du nochmal deinen Weg irgendwo anders finden musst. Erzähl uns, wie dich das zu deiner heutigen Tätigkeit geführt hat.
Also ich war 7 Jahre im Institut für Kulturkonzepte, eben 5 Jahre als stellvertretende Direktorin. Das heißt, ich war schon für mich an einem Punkt, auch als unsere Tochter geboren worden ist, wo ich schon gewusst dann, ich werde mich umorientieren oder es gibt dann, ist der nächste Schritt, weil ich einfach gewusst dann, als was ich gekannt dann habe ich ein Institut da gelassen und irgendwie ist ich komme nicht mehr weiter und das Institut kommt nicht mehr weiter mit mir. Also es war einfach gut, dass da frischer Wind reinkommt und ich habe gewusst, ich möchte weitergehen. Und dann ist so eine Phase, wo man weiß, jetzt kommt irgendwas Neues, aber es ist halt noch nicht da. Und du hast da am Weg und du siehst da viele Tiere, aber noch ist keine offen und du weißt nicht, welche ist es und eigentlich kannst du doch alle durchgehen, aber ein bisschen reinschauen und wieder rausgehen, halt geht dann jobmäßig, dächter schneller. Und ich finde, das ist so relativ anstrengende Zeit, weil unsichere Zeiten allem anstrengende Zeiten sein und man weiß ja nie, wie lange das dauert. Irgendwann merkt man einfach, jetzt muss irgendwas anderes her, aber man weiß noch nicht, in welche Richtung. Und je nachdem, wie viel, sage ich mal, auch man Sicherheit im Hintergrund hat, desto lustvoller kann so ein Prozess natürlich sein, weil eigentlich ist es ein super cooler Prozess, wie oft tut man das im Jahr, halt im Leben. Und bei mir war es dann so, dass eben unsere Tochter geboren worden ist. Während der Karenz, das hatte ich glaube ich nicht mehr, aber damals war es richtig, allem geringfügig gearbeitet. Die haben meine Dissertation fertig geschrieben in der Zeit, die Defensio gemacht in der Zeit, also haben allem gearbeitet auch. War total passend für die Zeit und das war dann aber, dass ich bin dann wieder zurück ins Institut da oder war eben ja nie weg und Kim aber ja eben, wie gesagt, aus einer Familie, wo einfach vieles nicht möglich war und der jetzt wirklich armutsbetroffen bezeichnen würde, das ist aber so in Wellen gegangen. Also wir waren nicht dauernd armutsbetroffen, sondern es war aber oft auch sehr schwierig. Und ich weiß noch eben, ich bin vor dem Bettstattel da gewesen und haben mir gedacht, und dann das Kind da, das dort in total ruhig da geschlafen hat, umgeschaut und dann meine ich, wenn manches in meinem Leben anders gelaufen war, dann war ich jetzt einfach nicht da, wo ich bin und ich kann ihr so viel bieten und sie kann in so einer Sicherheit aufwachsen, wie ich nicht gekannt habe. Und das war dann für mich der Punkt, wo für mich klar war, ich gehe jetzt aus dem Kulturbereich weg, sondern ich will eben dorthin, wo es schwieriger ist, wo vielleicht ich auch Hilfe gesucht hätte, wenn manches in meinem Leben anders gegangen war. Und dann habe ich mich eben angefangen, im Sozialbereich zu orientieren. Und da hat es dann einige Organisationen gegeben, die man angeschaut kann. Und dann hat es eine Organisation gegeben, eben Neunerhaus, und das war Wohnungsobdachlosenhilfe. Das heißt auch wirklich das, was am meisten wert tut. Und das war dann Neunhaus war damals schon bekannt, eine der innovativsten Organisationen zu sein. Die Innovation hat mich eben allem interessiert, auch weil mein Mann eben im Innovationsbereich tätig war und der Venture gegründet hat. Und da habe ich dann eben den Connex gehabt zu der Startup-Innovationsszene. Und dann habe ich gedacht, wenn ich irgendwo hin will, dann will ich in die innovativste Organisation. Und dann habe ich mich bei Neunerhaus beworben und bin dann.
Seither bist du dort und
ich bin dann dort,
mittlerweile genau. Schon lange.
Schon 6,5 Jahre
Geschäftsführung. Führst du das? Genau. Was macht Neunerhaus genau? Also erzähl uns noch ein bisschen, wie es genau hilft und wie es nicht sein will.
Neunerhaus hilft Menschen, die sich Wohnen nicht mehr leisten können, die wohnungslos sein, die obdachlos sein oder die eben keine Krankenversicherung haben. Das tun wir durch ganz verschiedene Angebote, durch ein Gesundheitszentrum, wo wir 6.000 Menschen jährlich medizinisch versorgen, zahnmedizinisch, fachmedizinisch, psychiatrisch. Das tun wir durch 3 Wohnhäuser, jetzt bald 1.000 Wohnungen, die wir haben, also in vielen Bereichen haben wir Tierarztpraxis. Also wir haben sehr viele Angebote. Wir haben 270 Mitarbeiterinnen und ca. 100 Ehrenamtliche. Also wir sind schon ein Betrieb, der jetzt eine gewisse Größe hat. Das wir investieren, ist, dass Neunerhaus hat den Slogan, du bist wichtig. Und das, was dahinter steht, ist die Hilfe auf Augenhöhe, dass jeder Mensch wichtig ist mit dem, wie er gerade kommt und was gerade in seinem Leben vorgeht und das ernst genommen werden muss. Dass mir auf dem Weg, also unser Ziel ist, auf dem Weg zurück zur Selbstständigkeit zu helfen. Was auch dann die Selbstständigkeit ist, die der Mensch auch gerade machen kann. Das kann sein, wirklich ein stabiles, eigenständiges Leben in der eigenen Wohnung, wo wir 1-2 Jahre begleiten und dann draußen sein. Das Modell nennt man Housing First. Das kann aber auch wirklich sein, wir haben ein Haus mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Das kann dementsprechend sein, zu schauen, wie selbstständig kann eine Person, die multipler Erkrankungen, unter anderem auch psychischer Erkrankungen haben, in einem betreuten Wohnen leben. Und wir schaffen es da, die Selbstständigkeit zu fördern und natürlich ein würdevolles Leben zu fördern.
Daniela, du hast gerade gesagt, es hat eine gewisse Größe, 270 Mitarbeiter und 130 Ehrenamtliche, also das ist schon...
So an die 100 Ehrenamtliche.
So an die 100 ist schon richtig groß. Welchen Stil prägst du als Geschäftsführerin?
Mhm. Wir sind sehr visionsgetrieben. Also wir haben eine Vision und wir haben eine Strategie und für die stehen wir jeden Tag auf und kämpfen für die Seil. Und das Seil heißt Wohnungslosigkeit beenden. Und Obdachlosigkeit bekämpfen und eben für die Leute da sein. Das heißt, wir arbeiten mit sehr starken Haltungen und eben Visionen und Zielen. Und das ist etwas, was mich definitiv prägt, dass ich wissen will, warum ich Dinge tue und so auch führe. Und das andere ist, dass das Thema Du bist wichtig oder der Slogan Du bist wichtig auch nach innen gelebt werden muss. Das heißt, auch das Führen auf Augenhöhe ist etwas, was mir wichtig ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass, da geht es dann darum, dass wenn eben auch Feedback gibt, dass es ernst genommen wird und nicht jedes wird umgesetzt, aber und nicht jedes ist dann immer genau in dem Moment relevant. Aber dass man eben arbeitet, eine Organisation so professionell wie möglich und nicht und dennoch agil aufzustellen, damit eben die Leute, die dort arbeiten, einen bestmöglichen Arbeitsplatz haben und wissen, warum sie was wird tun und wie die Prozesse sein. Weil gerade der soziale Organisation, das ist nicht anders, sage ich, wie wenn es jetzt ein Wirtschaftsbetrieb ist. Wir haben Rahmenbedingungen, wir haben begrenzte Mittel und mit dem müssen wir schauen, so viel wie möglich rauszukriegen. Bei uns ist es halt die Wirksamkeit, das heißt, wir arbeiten viel mit dem, dass wir uns umschauen, wie können wir wirksam sein und was ist wirksam mit dem, was wir tun. Also wir werden jetzt nicht, ich sage jetzt mal, wir suchen eine Wohnung und ich verteile keine Schlafsäcke. Im Sinne dessen, auch Schlafsäcke sind wichtig, wenn jemand wirklich auf der Straße ist und unmittelbar was braucht. Aber ich stehe in der Früh auf, damit die Leute in einer eigenen Wohnung stabil leben und nicht die nächste Nacht überleben. Das ist auch relevant und wichtig und zentral. Aber das ist eine Nothilfe, die machen wir auch. Aber es geht da vor allem um die langfristige Hilfe.
Ganz wichtig natürlich, das richtet sich an alle Menschen, aber ich glaube auch Angebote für Frauen seien euch ein besonderes Anliegen. Ist die Situation für die Frauen besonders prekär?
Ja, in zweierlei Hinsicht. Also grundsätzlich muss man sagen, das Thema leistbares Wohnen, deswegen habe ich vorher gesagt, Menschen, die sich Wohnen nicht mehr leisten können, das ist etwas, ich glaube jetzt gerade mit den Teuerungen, ist das etwas, das ganz viele von uns erleben, dass es Grundbedürfnisse im Leben gibt und eines davon ist Wohnen. Und ich kann viel wegsparen und irgendwann komme ich beim Wohnen an, aber das Wohnen kann ich mir nicht wegsparen. Und viele von uns merken auch sicher, wenn man in zu beengten Räumen ist und so weiter, oder dass das einfach massiv belastend ist und dass unsere Welt will, dass man ausgeht und strahlt und dann muss man jetzt ein Jobinterview gehen oder irgendwas überzeugend sein und wenn ich das gerade nicht kann, dann wäre ich weniger erfolgreich sein. So, das ist eigentlich so eine Spirale, die sich nach unten dreht. Frauen sind aus zweierlei Gründen sehr betroffen davon. Das eine ist, dass eine der Zielgruppen auf jeden Fall in Österreich, ich gehe mal davon aus, dass da nicht viel anders ist, ich kenne aber die Zahlen da nicht, die von Armutsbetroffenheit stark betroffen sind, sind AlleinerzieherInnen, also Frauen, die 1, 3, 4, 5 Kinder haben und natürlich eine Wohnung in der Größe brauchen und dann aber oft dann jemand daneben haben, der sie unterstützt in der Kinderbetreuung oder der mit ihnen das eigentlich nicht unterstützt. Man braucht keine Frau bei der Kinderbetreuung unterstützen, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Das teilt auch, wie es angemessen wäre und die können dann leider gewissen Stundenanzahl arbeiten gehen. Das heißt, für die bleibt allem weniger über. Und das Zweite, wo natürlich Frauen besonders betroffen sein, ist, dass die Straße, also wenn die Leute auf der Straße sein, ist es einfach hart. Und da haben die Leute einfach wenig und sexualisierte Gewalt oder sexuelle Übergriffe können Frauen einfach viel schneller passieren, faktisch Frauen schneller wie Männern auf der Straße. Und das heißt nicht, dass obdachlose Männer obdachlose Frauen vergewaltigen, sondern das heißt einfach, dass eine Frau, die im öffentlichen Raum nächtigt, von allen Seiten die Gefahr von Gewalt und sexualisierter Gewalt oder sexuellen Übergriffen einfach größer ist.
Daniela, hab es zahlen, wie vielen Leuten das helfen könnt, wieder in eine Wohnung zu kommen oder in ein selbstständiges Wohnen zu führen?
Die, was wir jetzt wirklich in eine eigene Wohnung gebracht haben, sind wir jetzt, glaube ich, bei 1500 Menschen. Wir betreuen dann zusätzlich noch so an die 300, 250 bis 300 Leute im Wohnen in die eigenen Wohnhäuser. Das sind aber unterschiedliche Konzepte. Von denen gehen aber dann danach auch viele in eine eigene Wohnung, die dann nicht über uns kommen, weil sie brauchen keine Betreuung mehr. Mhm. Das heißt, das sind Zahlen, die ich so auf die Schnelle habe. Genau, und ansonsten ist es natürlich das, was in der Wohnungslosenhilfe wichtig ist, dass natürlich beende die Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch eine Wohnung und durch die angemessene Betreuung. Es hängt so viel zusammen und Gesundheit ist eines von dem, was am meisten Einfluss auf uns hat. Jeder weiß es, wenn ich krank bin, dann geht mein Leben nicht so leicht. Und das können physische oder auch psychische Erkrankungen sein. Und da merken wir einfach, im Gesundheitszentrum arbeiten wir mit ganz vielen Sozialorganisationen zusammen, wo wir eben die helfen, die Leute wieder gesund zu werden, wo wir jetzt nicht im Wohnen unterstützen, aber was für mich total gleichwertige Aufgabe ist.
In Borzen gibt es ja ein Dorf mit Ziel, ja. Und ich glaube, du bist da auch ein bisschen verbunden, denn Connex, die Südtirol, hast du irgendwie auch Alben gesucht, also ganz losgelassen oder ausgelassen hat es dich nicht, auch wenn es zu klein war, wahrscheinlich für dich. Dein Mann, du hast es vorhin auch gesagt, ist im Innovationsbereich, er hat da in der Messe Bozen, wo wir ja heute den Podcast auch nehmen, auch in Sitz für sein Startup. Wie ist denn dein Blick heute aufs Land?
Ein viel weniger komplizierter, als ich da gewohnt habe. Also wenn ich jetzt einer komme, dann ist für mich Südtirol das Genussland schlechthin. Was ich auch da is und tue, ist auch eben gut. Und so zelebriere ich es natürlich auch ein paar Mal, wo ich einer komme. Also dann trinke ich definitiv zu viel Kaffee und Wein und isst zu viel und so weiter. Das ist alles super. Das, was ich merke, ist, dass viel in Bewegung ist. Ich glaube auch, dass man merkt, wie in jeder Stadt und in jedem Land merkt man, dass da gerade ein Generationenwechsel ist. Also die Babyboomer gehen in Pension und gehen in die nächsten Jahre in Pension. Und ich merke schon auch, dass da in Südtirol eine Generation am Start ist, die, glaube ich, jetzt mal in so Alter ist oder noch jünger oder ein paar Jahre älter, Dinge, die ganz anders aufgewachsen sind und Dinge auch anders sehen und vielleicht auch gewisse Altlasten einmal ad acta legen können, die aber auch viel mehr unterwegs waren in ihrem Leben und natürlich auch eine andere Bildung genossen haben, das muss man einfach auch sagen. Also ich bin sehr neugierig, was sich da in den nächsten Jahren tut. Ich merke sehr viel Managementkompetenz inzwischen, weil ich, wow, was sich da als abgeht. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Babyboomer, die sehr viel Erfahrung mitbringen, wo schon die Frage ist, wie kann man das Erfahrungswissen gut auch noch mitnehmen und für uns auch bewahren, weil die haben Südtirol ganz lang gestaltet und man kann viele Kritikpunkte haben, aber es geht ihnen sehr gut. Also den Generationenwechsel da gut zu gestalten, das erlebe ich gerade in Wien stark mit und das erlebe ich da auch in Südtirol gerade mit, wo ich mir denke, boah, da tut sich gerade viel und ich freue mich drauf, zu schauen, wo wir da in 10 Jahren stehen.
Ja, danke Daniela inzwischen. Jetzt kommen wir noch zu unserer kleinen Fragerunde. Wie schwer fällt dir nichts dir?
schwer.
Was war der letzte Film, den du geschaut hast? Oder der letzte gute Film?
Letzte gute Film, den ich geschaut habe. Gestern Abend einen runden Tisch zu den Wahlprogrammen, zu den National-, also die Europawahlen. Das war jetzt kein Film, ich schaue nicht, ich schaue selten. Jetzt muss ich wirklich nachdenken. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schaue schon Fernsehen, aber ich schaue so viel Nachrichten.
Also du kannst eher Nachrichten empfehlen, oder?
Ja, ich schaue wirklich viel Nachrichten.
Gibt es ein Buch, was du empfiehlst?
Ich habe gerade gelesen, das pubertierende Gehirn, weil meine Tochter jetzt bald 10 ist und in die Vorpubertät kommt. Und das ist total spannend, zu erkennen, was sich im Gehirn von Pubertierenden tut. Und das macht, es erklärt wirklich viel. Es ist wirklich gut.
Wofür bist du dankbar?
Boah, für extrem viel. Also für meine Familie, genau, meine Mama, meine Brüder, meine Stiefschwester und Stiefpapa, natürlich mein Mann, meine Tochter, also so ganz viel. Und das, was auch im Sinne von Südtirol, wie gesagt, ich mein Studium habe ich vor allem durchs Stipendium auch finanzieren können. Also das waren schon Rahmenbedingungen, die es dahin gebracht haben, dass ich da bin, wo ich bin und ich jetzt auch Leid helfen kann. Und ich bin für ganz viel dankbar. Also ich bin, ja.
Daniela, ergänz mal deinen Satz. Ein Dach über dem Kopf zu haben?
Ist zu wenig. Es braucht mehr wie ein Dach über dem Kopf. Es braucht Gesundheit, es braucht soziale Teilhabe, es braucht ein selbstbestimmtes Leben.
Wenn du das nächste Mal nach Südtirol kommst und genug Zeit hättest, welchen Ort besuchst du gern?
Ich bin faktisch im Sommer 2 Wochen da und ich weiß gar nicht einmal, wie ich das alles unterbringen soll, weil ich mit dem Zug nach Finchka fahren will und mit dem Radl wieder auch. Ich liebe Elena Walchweine. Ich muss unbedingt Führung auf dem Weingut geschenke kriegen zum Geburtstag. Ich muss ihn machen. Ich muss ins Lahner Schwimmburg gehen. Jede Burg anschauen. Genau, in eine ganze Liste an Restaurants, die ich durchhaken muss. Ich kriege sicher nicht alles unter. Und vor allem Freunde sehe ich und Freunde sehe ich.
Ja, danke, liebe Daniela, fürs Gespräch und alle da draußen, die uns zugehört haben, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.